HR Info. Wissenswert.
Wir haben in der Wisconsin gewohnt und in der Illinois und nachher in der New York.
Das muss man sich so vorstellen wie eine Stadt in der Stadt.
Wir waren der Kaffeesatz, sage ich immer, der eben nicht raus konnte.
Der Kaffeesatz und die Stadt in der Stadt. Wir sind in der Zeit direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. In dieser Sendung geht es um Displaced Persons. 1945 ist Deutschland ein Durchgangslager. Mehr als 12 Millionen Menschen haben ihr altes Zuhause verloren. Viele, vor allem die Juden, die überlebt haben, wollen weg aus Deutschland. Wie beginnt man ein neues Leben nach Verfolgung, Krieg, Flucht und KZ? Wer organisierte damals den Neuanfang? HR Info Wissenswert heute über die wenig bekannte Situation der jüdischen Displaced Persons nach 1945. Mein Name ist Heike Liesmann. Displaced Persons, kurz DPs, das war der Verwaltungsbegriff, den die Amerikaner prägten. Diese Menschen kamen aus KZs, sie kamen aus Verstecken in Wäldern, sie waren Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene, Partisanen oder Vertriebene aus allen Teilen Europas. Die DPs wurden zunächst von den Alliierten aufgerufen, sich in Lagern zu sammeln, nur nach Nationalität sortiert. Sehr schnell wurde aber auch klar, dass genau das für die vielen deutschen Displaced Persons nicht ging. Eine jüdische Familie, die das KZ überlebt hatte, neben einer ausgebombten Nazi-Familie? So entstanden jüdische DP-Camps, unter anderem ein großes in Frankfurt-Zeilsheim. Für viele war das zwar wieder ein Lagerleben, aber unter ganz anderen Vorzeichen. Christiane Kreiner beschreibt jetzt den Neuanfang in Deutschland aus der Perspektive der jüdischen Überlebenden. Dank Aufzeichnungen des Nürnberger Instituts für NS-Forschung und jüdische Geschichte kommen Menschen zu Wort, die bereits verstorben sind. Zeitzeugen wie der Frankfurter Arno Lustiger oder die spätere Israelin Batya Kamina.
Meine Schwester hat mir gesagt, weißt du was, wir fahren auf die amerikanische Zone. Sag ich, warum? Doch, weißt du, ich will auswandern nach Amerika und so viele fahren auf der amerikanischen Zone, warum wir nicht? Sag ich, okay, was hält uns in Bergen-Belsen, fahren wir nach Zeilsheim.
Batya Kamina war 16 Jahre alt, als sie mit ihrer Schwester und ihrem Freund nach der Befreiung durch die Amerikaner nach Hessen kam, nach Frankfurt-Zeilsheim. Sie hatte das KZ Bergen-Belsen überlebt. Der spätere Historiker Arno Lustiger war 21. Auch er hatte mehrere Konzentrationslager, darunter Auschwitz und Buchenwald, überlebt und erreichte mit seiner Mutter und seiner Schwester die amerikanisch besetzte Zone.
Wir haben gehört, dass es in Zeilsheim bei Frankfurt, Stadtteil von Frankfurt, ein Lager gab, ein sogenanntes DP-Lager, Displaced Persons Lager. Es hieß damals, dass wer in diesem Lager ist, lebt, hat die besten Chancen auszuwandern. Und das war unsere Hoffnung. Schnell auswandern, diesen verfluchten Kontinent Europa so schnell wie möglich verlassen.
Frankfurt, Zeilsheim, 1945. Die amerikanische Militärregierung hat die Baracken eines Zwangsarbeiterlagers der IG Farben zu einem Lager für Displaced Persons umfunktioniert. Weitere 200 Häuser einer angrenzenden genossenschaftlichen Arbeitersiedlung wurden beschlagnahmt. Die Bewohner mussten ausziehen. Für mehr als 3000 Überlebende des Holocaust wurde das DP-Camp Zeilsheim von 1945 bis 1948 ein provisorisches Zuhause. Den jüdischen Bewohnern ermöglichte man sehr schnell, ein eigenes Gemeinwesen zu organisieren, mithilfe des amerikanischen Militärs und der UNRWA, der Nothilfe- und Wiederaufbauverwaltung der Vereinten Nationen. Der Journalist Jim Tobias hat die Geschichte des Lagers in Zeilsheim aufgearbeitet.
Die jüdischen Displaced Persons haben aufgrund ihres besonders schweren Verfolgungsschicksals das Privileg gehabt, sich selber verwalten zu dürfen in den Camps, eine Autonomie. Das muss man sich so vorstellen wie eine Stadt in der Stadt. Es gab jährlich Wahlen, demokratische Wahlen. Bei diesen Wahlen kandidierten sämtliche Parteien, die man aus Osteuropa kannte, aus der Zeit vor der Shoah, also von Rechten bis Linken, Hashomer HaZair, natürlich auch religiöse Gruppierungen, Mizrachi, Betar. Und die kämpften dann eben um die Sitze in der Selbstverwaltung, die geleitet wurde von einem Vorsitzenden. Man nannte diese Selbstverwaltung das Komitee.
Der deutschen Polizei war es untersagt, dieses Lager zu betreten. Ein Eingriff deutscher Polizisten in einem Stuttgarter DP-Lager, bei dem es Tote gab, führte zu einem Aufschrei. In Zeilsheim entstand mit Hilfe amerikanischer GIs eine eigene jüdische Polizei. Lebensmittel lieferten die Vereinten Nationen. Aus den Vereinigten Staaten kamen weitere Hilfslieferungen von einer großen jüdischen Wohlfahrtsorganisation mit Namen Joint. Die Zeitzeugin Batya Kamina, damals eine junge Frau, beschreibt das neue Lebensgefühl.
Wir waren frei, wir waren jung, wir haben uns kennengelernt. Es war eine Riesengesellschaft. Wir gingen tanzen, wir kochten nicht zu Hause. Wir haben von UNRWA bekommen alles. Frühstück, Mittag und Abendbrot. Und es war auch Tanz. Und man konnte lernen ein bisschen.
Es gab in den Camps natürlich auch Schulen, Berufsschulen zum Beispiel, aber natürlich auch Elementarschulen. In diesen Berufsschulen hatte man die Möglichkeit, Kurse zu belegen, berufskundliche Kurse als Schreiner, als Schneider, als Automechaniker, also die ganze Palette. Und da fanden die Menschen natürlich auch Beschäftigung und hatten die Möglichkeit, eben was zu lernen. Das hatten sie ja aufgrund der Verfolgung der letzten 10 Jahre nicht.
Es gab eine Schuhmacherei, eine Blechwerkstatt und eine Schneiderei mit Lehrlingen. Auch das religiöse Leben konnte aufleben. Es gab eine Synagoge und eine Yeshiva, eine Religionsschule. Ein Sportverein wurde gegründet, Boxen spielte eine große Rolle und Fußball. Hasmonea Zeilsheim hieß der Verein und war einer von 9 in der jüdischen Liga der deutschen DP-Camps. Es lebten Journalisten, Theaterleute und Musiker im Camp. Sie begannen, ein Kulturprogramm aufzubauen. Kleine Bühnen für eigene Stücke oder die Klassiker der jiddischen Literatur. Filme wurden vorgeführt, eigene Bücher gedruckt und ein lebendiges Zeitungsleben entstand.
Und die Zeitungen waren natürlich auch ganz, ganz wichtig, weil über diese Zeitungen, die meistens wöchentlich rauskamen, in jiddischer Sprache, und über diese Zeitungen hat man natürlich auch Kontakte geknüpft. Das heißt, wenn Familien getrennt worden waren während der Zeit der Verfolgung, es war immer eine Seite drin, wir suchen Familienangehörige. Und es wurde natürlich darüber berichtet, über Lagerinternas. Es wurde berichtet über die politische Situation in der Welt. Wie sieht es in Palästina aus? Was macht die britische Militärregierung?
Der Journalist und Historiker Jim Tobias erforscht das jüdische Leben im 20. Jahrhundert. Das verbindet ihn mit dem späteren Historiker Arno Lustiger. Mit 21 kam er ins DP-Lager Zeilsheim, konnte mehrere Sprachen, stellte Nachrichten aus der Weltpresse zusammen und gründete damals die Zeitung Unterwegs mit.
In Deutschland gab es damals 31 DP-Zeitungen, die in den verschiedenen Lagern gedruckt worden sind. In Zeitung gab es auch eine Zeitung, hieß Unterwegs, der Titel programmatisch natürlich, Unterwegs, was Jiddisch und Deutsch dasselbe ist. Jiddische Sprache, die Zeitung. Unterwegs war Organ der alle DPs im Lande Großhessen.
Viele Hochzeiten wurden in Zeilsheim gefeiert, viele Ehen arrangiert. Krieg, Vertreibung und Shoah hatten Alleinstehende übrig gelassen. In der Erinnerung von Batya Kamina ist aber die Aufbruchsstimmung das Entscheidende.
Das war ein Paradies. Also ein Häuschen, trotzdem 3 Familien. Aber wir haben gelebt, wunderbar. Das war doch ein wunderschönes Leben, frei zu sein, verliebt zu sein. Die Geiskopfweg war eine wunderschöne Straße. In Zeilsheim waren viele Hochzeiten da, nicht nur meine Hochzeit.
Und viele Kinder wurden geboren. Die Geburtenrate in den DP-Camps war sehr hoch. Jim Tobias.
Ja, Lebensmut. Genau, die Geschicke in die eigene Hand nehmen und sagen, ich bestimme mein Leben selber. Und dafür spricht eben diese hohe Geburtenrate, die weltweit die höchste aller jüdischen Gemeinden war. Also es war ein wahrer Kindersegen. Und die Frauen, die jungen Mütter, sind auch sehr oft mit ihren Kinderwagen durch die deutschen Städte gefahren, um den Deutschen zu zeigen, schaut, Hitler hat es nicht geschafft, wir sind da. Auf Jiddisch, wir sind
da. Sie waren da, aber sie wollten nicht bleiben. Beinahe alle warteten auf ihre Ausreise. Lernen im Camp hieß auch Hebräisch lernen. Lernen für den Aufbau eines eigenen Staates Israel. Das war die große Hoffnung. Als Ben-Gurion, der spätere erste Ministerpräsident Israels, das Lager in Zeilsheim besucht, gibt das Hoffnung.
Ben-Gurion hat 1945, 1946 eine Informationsreise durch sämtliche DP-Camps in Deutschland gemacht. Und dabei kam er natürlich auch nach Zeilsheim, er war in allen großen Camps. Und die Ankunft von Ben-Gurion war natürlich, die Menschen dachten, der Messias persönlich wäre da. Das war derjenige, der Vorsitzende der Jewish Agency, das war derjenige, der versprochen hat, wir werden einen eigenen Staat gründen. Und das war ja auch die Idee der Menschen, der Wunsch der Menschen zu sagen, ja, wir brauchen einen eigenen Staat. Und dann kam eben der Staatsmann, der spätere Präsident eben auch, das wusste man natürlich noch nicht, aber er war der Anführer, er war der Messias, kam in dieses Lager und also die Menschen sind schier ausgeflippt.
Im Lager blieb man unter sich. Es war eine eigene jüdische Welt. Die Beziehungen zu den Deutschen waren schwer belastet. Wenn es Begegnungen gab, stand immer eine Frage im Raum. Was hat der andere die letzten Jahre gemacht? Jim Tobias hat während seiner Recherchen festgestellt,
wenn man deutsche Zeitzeugen, Menschen, die in dieser Zeit in der Nähe gelebt haben, fragt, Zeitzeugen, da war doch ein großes DP-Camp. Könnt ihr euch noch daran erinnern? So ist das ganz, ganz oft das Einzige, was man dann hört. Ja, da waren Juden und die waren alle Schwarzhändler. Also dieses antisemitische Stereotyp, der Jude ist ein Schwarzhändler, ein Schacherer, das war ja förmlich eingebrannt in den Köpfen, in den Gehirnen. Es gab natürlich Schwarzmarkt, selbstverständlich. Der Schwarzmarkt war die einzige Wirtschaftsform in dieser Zeit. Es gab kein funktionierendes Wirtschaftssystem.
Tauschgeschäfte waren überlebenswichtig für alle. Batya Kamina hat 3 Jahre mit ihrem Mann in Zeilsheim gelebt. Sie erinnert sich, wie sie mit einer Zeilsheimer Familie Kontakt geknüpft hat.
Dort, wo ich habe gewohnt, ein bisschen weiter, war ein Garten. Und ich, damals war kein Brot für die Deutschen. Und wir haben Brot gehabt. Habe ich ein Brot genommen, ich bin rein in den Garten zu der Dame, zu der Frau dort. 2 kleine Kinder waren dort. Und ich habe gesagt, ich möchte gerne Ihnen ein Tauschgeschäft machen. Geben Sie mir ein bisschen Obst und ich gebe Ihnen ein Brot. Und so habe ich mich befreundet mit diesen Leuten.
Jedes jüdische DP-Lager, auch das in Zeilsheim, war ein Wartesaal. Man saß auf gepackten Koffern, wartete auf die Genehmigung, nach Palästina oder Übersee zu ziehen. Erst als im Mai 1948 der Staat Israel gegründet wurde, kam für viele jüdische Displaced Persons die ersehnte Ausreise, konnten sie endlich Deutschland verlassen. Die meisten DP-Lager werden aufgelöst, auch das Lager in Zeilsheim. Doch nicht alle jüdischen DPs konnten ausreisen.
Und nachdem man alle diese Lager aufgelöst hat, hat man alle diese jüdischen DPs nach Föhrenwald gebracht. Dieses Lager existierte bis 1957 und dort wurden sie untergebracht. Das waren die sogenannten Hardcore Cases. Das heißt, das waren Menschen, die psychisch oder körperlich nicht in der Lage waren, auszuwandern, weil sie gesundheitlich schwer angeschlagen waren. Ein Schatten auf der Lunge, TB, und kein Land der Welt hat sie reingelassen. Und die blieben eben dann dort bis 1957. Und dann hat man Föhrenwald eben letztlich auch aufgelöst und den Rest dieser Menschen dann verteilt auf mehrere jüdische Gemeinden in der Bundesrepublik Deutschland, München, Frankfurt, Düsseldorf.
Batya Kamina konnte mit ihrem Mann 1948 nach Israel ausreisen. Arno Lustiger und seiner Familie wird die Ausreise verwehrt. Nach den harten Jahren im KZ hatte die Mutter eine Lungenkrankheit. Als im November 1948 das Lager in Zeilsheim geschlossen wird, bleibt Arno Lustiger in Frankfurt. Hier wirkt er intensiv am Aufbau der neuen jüdischen Gemeinde mit.
Ja, und wenn ich zurückschaue, wenn ich die Zeit betrachte, es ist doch erstaunlich, was in dieser kurzen Zeit, diese 3 Jahre, alles geleistet worden ist. Nicht nur Zeilsheim, fast in jedem Lager sind gewaltige Anstrengungen gemacht worden, um die verlorene Zeit des Krieges zu überwinden.
HR Info. Wissenswert.
Die verlorene Zeit, Zeit der Verfolgung und der schlimmsten Qualen. Viele Erwachsene konnten darüber nicht sprechen. Sie wünschten nichts sehnlicher als ein neues, ein normales Leben. Maja Schankova ist eines der Kinder, die bald nach dem Krieg geboren wurden. Christiane Kreiner hat den heutigen Frankfurter und Verwalter der jüdischen Friedhöfe getroffen. Er erinnert sich sehr gern an seine Kindheit. Dabei gehörte er zu denen, die mit am längsten in einem DP-Lager waren. Seine Familie galt als Hardcore-Fall, wie Jim Tobias das im vorangegangenen Beitrag nannte. Maja wuchs im bayerischen Föhrenwald auf, wo er nicht nur Hebräisch, sondern auch Jiddisch lernte. Eine Kindheit im DP-Lager.
Ich habe mich sehr gefreut, wenn ich bin gewesen ein Kind und ich bin gewesen in dem Fernwald. Für uns Kinder ist es gewesen sehr schön, sind wir gewesen frei, die Kinder haben sich gekannt spielen, wie sie haben gewollt.
Jiddisch spricht der 68-jährige Maja Schankova heute noch. So klingt es, wenn er sagt, uns Kindern ging es gut. Maja wurde 1948 in Berlin geboren und kam im Alter von 3 Jahren ins Lager für jüdische Displaced Persons in Föhrenwald. Auch hier entstand unter jüdischer Selbstverwaltung ein neues Alltagsleben. Maja Schankova blickt zurück auf eine glückliche Kindheit, die trotz Shoah voller Geborgenheit war.
Alle, die ich spreche bis zum heutigen Tage, die schwärmen davon, wie toll es für uns Kinder war. Denn wir waren die erste Generation, der Überlebenden, die ja wahrscheinlich nie gedacht haben, dass sie nochmal Kinder haben werden, wenn sie überhaupt überleben.
Maja Schankova zeigt einen Plan des Lagers Föhrenwald. Es waren Häuser in langen Reihen, mit Giebeldächern, keine Baracken. Mit zeitweise fast 6000 Bewohnern war es das größte DP-Lager in Deutschland.
Also ich habe eigentlich hier im hinteren Teil gewohnt erst und dann habe ich hier vorne, das war die New York und hier in dieser Straße, das war die Illinois. Die Straßen waren alle nach amerikanischen Bundesstaaten benannt. Früher waren es natürlich Adolf-Hitler-Straße und was weiß ich was. Sehen Sie, hier haben sie Illinois, Roosevelt Square, Ohio. Die haben in der Wisconsin gewohnt und in der Illinois und nachher in der New York.
Amerikanische Straßennamen in Oberbayern. Im DP-Lager Föhrenwald hatten alle, auch die Eltern von Maja Schankova, die Hoffnung, bald auszuwandern. Doch die Schankovas blieben, mussten bleiben.
Und die Juden sind ja auch nicht nach Deutschland gegangen, weil Deutschland so toll war, nach dem, was gerade sie hinter sich gebracht haben, sondern es war der Weg, irgendwo hinzukommen, sich Papiere zu machen und auszuwandern. Und viele haben das ja gemacht, sie sind ausgewandert. Es gab nur ein Problem für die, die krank waren, speziell Lungenkranke. Kein Land der Welt war bereit, diese Leute aufzunehmen.
Bei Majas Mutter gab es den Verdacht auf eine Lungenkrankheit, der sich allerdings nicht bestätigte. Eine Ausreise wurde für die Familie damit aber unmöglich. Erst spät hat Maja Schankova dies genauer herausgefunden. Mithilfe des Internationalen Suchdienstes in Bad Arolsen, einer Einrichtung, die bis heute Informationen von Kriegsopfern und Displaced Persons sammelt. Hier sind die Ausreiseanträge der Schankovas dokumentiert.
Die haben mir zur Verfügung gestellt quasi meine gesamten Familienunterlagen. Und da konnte ich dann ersehen, dass mein Vater Ausreiseantrag nach Kanada, nach Amerika, nach Norwegen, nach Sao Paulo, vielleicht wäre ich Brasilianer heute gewesen, gestellt haben und das wurde alles abgelehnt. Also wir waren der Kaffeesatz, sage ich immer, der eben nicht raus konnte.
Die Schankovas blieben in Deutschland, das nicht einmal ihre Heimat war. Die Eltern von Maja, Moshe aus Polen und Mericha aus Moldawien, haben sich während des Krieges auf der Flucht aus Russland in Taschkent, Usbekistan, kennengelernt. Von dort waren sie nach Kriegsende nach Polen zurückgekehrt und fanden nur Trümmer und Zerstörung vor. Zerstörte Synagogen, vernichtetes jüdisches Leben. So wurden sie zu Displaced Persons. Über Schleichwege gelangten sie nach Berlin. Ihr Ziel war die amerikanische Zone, erzählt Maja Schankova.
Denn Berlin war natürlich, da waren die Alliierten, speziell die Amerikaner. Und das hatte den Grund, dass A, gab es jüdische Hilfsorganisationen bei den Amerikanern. Und B, in der US Army waren natürlich auch jüdische Soldaten, Offiziere, die bestrebt waren, ihren Glaubensgenossen auch zu helfen. Nun war es so, dass Berlin quasi überfüllt, übergequollen ist vor lauter Flüchtlingen. Und dann hat man uns mit den, ich sag immer, wir waren das Lehrgut der Rosinenbomber, mit ausgeflogen nach Bayern.
1951 bezieht die Familie im Lager Föhrenwald ein kleines Häuschen in der Wisconsin Street. Für die Kinder war es ein Idyll. Die Eltern verbargen so gut sie konnten ihre Traumata, ihre körperlichen Schmerzen und die seelischen Wunden, die sie aus den vergangenen Jahren mitbrachten.
Natürlich hat der eine oder andere auch mitgekriegt, dass Leidensgeschichten der Familie, dass die Leute gestört waren, dass Leute krank waren, dass Amputierte gab, dass es auch in den Familien verschiedene Traumata, die Leute waren doch auch stark geschädigt, das hat man auch mitgekriegt.
Jüdisches Leben im Lager Föhrenwald hieß zunächst auch keine Arbeit und immer wieder warten auf den Bescheid zur Ausreise. Das waren die Alltagsprobleme der Eltern. Die Kinder wurden geschont. An Care-Pakete erinnert sich Maja, an die berühmte Schokolade für die Kinder. Eine neue Welt auch für seine Eltern. Sie waren Analphabeten, hatten wegen Verfolgung und Krieg weder Schule noch Ausbildung erlebt. Sie kannten nur das Leben auf der Flucht.
Und entsprechend wurden wir gehätschelt und getätschelt. Also wir sind wirklich wie rohe Eier behandelt worden. Und es war für uns Kinder, wir haben uns unheimlich wohl gefühlt. Wir konnten auf den Straßen spielen. Dieses Lager war eine geschlossene Einheit.
Man blieb unter sich. Das Lager wurde zum eigenen Kosmos, mit Selbstverwaltung, eigener Polizei, Friseur, Gaststätte, Versammlungsplatz. Majas älterer Bruder nähte Knopflöcher, der Vater reparierte Schuhe. Maja erlebt eine Kindheit zwischen Schweigen und neuem Lebensmut. Die Hoffnung der Familie Schankova auszuwandern erfüllt sich nicht. Die jüdischen Freunde und Nachbarn gehen, Föhrenwald leert sich und es kommen andere, deutsche Vertriebene. Von allen DP-Lagern wird Föhrenwald als letztes Anfang 1957 aufgelöst. Da ist Maja 9. Die Familie Schankova soll im nahen München eine Wohnung beziehen, will aber lieber in die jüdische Gemeinde nach Frankfurt.
In Frankfurt war es so, dass es zwei Häuser in der Waldschmidtstraße, nämlich die letzten zwei Hausnummern, 129, 131, diese zwei Häuser wurden uns zugeteilt, sodass wir hier in Frankfurt zwei jüdische Häuser hatten, rein jüdische Häuser, in denen Jiddisch gesprochen wurde, in denen jüdische Feiertage zelebriert wurden. Und wir waren in einem nicht-jüdischen Umwelt so ein kleines Ghetto im positiven Sinne eigentlich. Also einfach eine Wohngemeinschaft, was uns wahrscheinlich auch so ein bisschen Stabilität gegeben hat.
Der Vater eröffnet einen kleinen Schuhmacherladen auf der Frankfurter Berger Straße. Die Mutter organisiert mit Courage den Alltag, obwohl sie nie lesen und schreiben gelernt hat, betont Maja Schankova. Er selbst wird erst jetzt eingeschult, mit 9.
Und die haben mich dann mit Aigude begrüßt. Ich habe ja hier eigentlich richtig Deutsch gelernt, das hört man an meinem Frankfurterischen. Und damals wurde auch viel mehr Dialekt gesprochen. In der Klasse gab es den Kleine und den Dicke und den Moppel und die Erbs und ich war der kleine Jud, aber ich hatte nie ein Problem. Also das war auch nie ein Thema gewesen.
In Frankfurt gibt es Ende der 50er Jahre nur eine kleine jüdische Gemeinde. Um 1925 waren es mal 30.000 Menschen, jetzt sind es weniger als 2.000. Meist Menschen, denen die Ausreise verwehrt bleibt. Arno Lustiger gehört dazu. Maja findet Arbeit, trägt Post aus, bekommt eine Lehrstelle als Zahntechniker, macht die Meisterprüfung und betreibt 2 Jahrzehnte lang ein eigenes Labor. Danach findet er noch eine neue Berufung.
Jüdischer Friedhof, Schankova, guten Tag. Ja, der Friedhof. Ja.
Heute verwaltet er die jüdischen Friedhöfe in Frankfurt. Seine Eltern und sein Bruder sind hier begraben. Er selbst hat sich sein Leben in Frankfurt aufbauen können, mit Frau und 2 Kindern. Der Sohn lebt heute in Berlin, die Tochter in Israel. Sie hat die Ausreise schließlich verwirklicht. Föhrenwald ist nur noch Erinnerung. Aus dem Lager für Displaced Persons wurde eine Wohnsiedlung mit einer kleinen Gedenkstätte.
Maja Schankova in einem Porträt von Christiane Kreiner. Wer sich für die Geschichte der jüdischen Displaced Persons interessiert, dem sei auch das Buch von Jim Tobias empfohlen. Zeilsheim, eine jüdische Stadt in Frankfurt. Diesen und weitere Hinweise finden Sie auf hrinforadio.de unter der Rubrik Wissenswert. Die Tochter des verstorbenen Historikers Arno Lustiger, den Sie in der Sendung hören konnten, die Schriftstellerin Gila Lustiger, schreibt derzeit übrigens an einem Roman, der die Geschichte der DPs nach dem Zweiten Weltkrieg im Camp Zeilsheim in Frankfurt erzählen wird. Das Buch soll im nächsten Jahr erscheinen. Das war hr-info wissenswert, auch als Podcast zu finden auf hr-info-radio.de. Diese Sendung steht Schülern und Lehrern in Hessen kostenfrei als Unterrichtsmaterial zur Verfügung. Mein Name ist Heike Liesmann.